Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Große Bühne für Frankreichs Spitzenküche. Heute wurden die begehrten Michelin-Sterne vergeben. Und welche Art der Kochkunst da ausgezeichnet worden ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir nach Gaza und sprechen mit dem Kulturminister der palästinensischen Autonomiebehörde. Und wir lassen uns berichten, wie die Menschen, um die es in dem Dokumentarfilm No Other Land geht, im Westjordanland den Film erlebt haben. Und wie es ist, nach über 50 Jahren die Nachfolge eines erfolgreichen Choreografen anzutreten. Gemeint ist John Neumeier. Das interessiert uns natürlich auch. Choreograf Demis Volpi hat heute in Hamburg seine Pläne präsentiert. Es gibt Gemüseterrine, Steinbutt, Kalbskarree und als Krönung Omelette Surprise. Das ist eine Baisertorte, die flambiert wird, ohne dass das Eis in ihrem Inneren schmilzt. Wer die große französische Küche für kleines Geld erleben will, der braucht zurzeit nur ins Kino zu gehen. In Geliebte Köchin mit Juliette Binoche und Benoît Magimel. Ein absoluter Augenschmaus. Kein Wunder, denn der Berater für dieses historische Küchenfest war Pierre Gagnaire mit 14 Michelin-Sternen ausgezeichneter französischer Koch. Wer von Frankreichs Spitzenköchen womöglich Ähnliches erreichen könnte, das wurde heute Nachmittag bekannt gegeben. Der Restaurantführer Michelin hat seine berühmt-berüchtigten Sterne vergeben. Und ich bin jetzt mit Christoph Wirz verbunden. Er ist seit langem ein Kenner der europäischen Restaurantlandschaft, die er testet und kommentiert. Und er war Chefredakteur bei der deutschen Ausgabe des Gourmillo. Hallo, guten Abend, Herr Wirz.
Guten Abend, Frau Gerg.
Wie ist so Ihr erster Eindruck, wenn Sie jetzt sich anschauen, was da ausgesucht und gekürt wurde? Gibt es da irgendwelche Überraschungen oder Besonderheiten?
Naja, es gibt in diesem Jahr zwei neue Restaurants mit 3 Sternen. La Table du Castellet in einem Bergdorf in der Provence und La Réserve in Paris. Beide hatte zumindest ich nicht auf dem Schirm. Dann gibt es 8 neue Restaurants mit 2 Sternen. Und dann, das finde ich das eigentlich Überraschende, und es soll wohl auch ein Statement sein, gibt es 52 neue Restaurants mit 1 Stern, deren Küchenchefs jünger sind als 40 Jahre. 23 davon sind Neueröffnungen. Und der Michelin spricht von einer gastronomischen Explosion.
Und da hat ja der Chef des Michelin wohl heute gesagt, die französische Gastronomie ist nicht in der Vergangenheit verhaftet. Also so üppige Menüs wie in dem Film, von dem ich anfangs erzählt habe, die sind ja wahrscheinlich sowieso out. Aber was machen denn diese jungen Köche, die da jetzt auch Sterne bekommen haben, anders?
Sie sind offen für die Welt. Insgesamt, glaube ich, steigt das Niveau immer weiter an, weil der internationale Austausch zunimmt. Was man heute in einer halben Stunde bei Instagram zu sehen bekommt, das haben Küchenchefs vergangener Generationen in einem ganzen Kochleben nicht gesehen. Und das fördert natürlich die Vielfalt, das fördert die Internationalität. Und insgesamt wird es auch in der Spitzenküche, auch in Frankreich, informeller. Der Kanon wird unwichtiger. Man kann es fast bedauern.
Das heißt, da gibt es auch so eine Art Globalisierung in der Küche. Denn es gibt ja auch immer wieder so Events, wo irgendein Sternekoch mit einem hier in Berlin zusammen kocht. Da ist die Welt irgendwie offenbar weiter geworden als früher.
Absolut. Und das ist ja auch ganz wunderbar. So in Wirklichkeit war die Spitzenküche immer international. An den europäischen Höfen wurde ja nicht regional gekocht, sondern nach dem jeweiligen Standard der Kunst. Es gab stehende Diplomatie, die Botschafter brachten Köche und Rezepte mit. Aus fernen Ländern wurden Gewürze importiert. Man hat sich inspirieren lassen. Das war eigentlich immer schon da. Das ist natürlich jetzt explosionsartig zugenommen. Und das ist ja eine wunderbare Entwicklung.
Aber ist das nicht auch immer noch eine sehr männliche Welt? Denn man hat immer wieder den Eindruck, dass da doch noch unterdurchschnittlich wenig Frauen unter den ausgezeichneten Köchen sind.
Ja, 3 Sterne hat nach wie vor nur 1, an Sophie Pic in Frankreich. Aber es sind sicher mehr, als es jemals waren. Spitzenküche war nie ein Umfeld, das als besonders frauenfreundlich anzusehen war. Frauen wurden da Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang mehr geduldet als gefördert. Jedenfalls in der Spitzengastronomie, da wo es die Lorbeeren zu ernten gab und gibt, von den Arbeitszeiten bis zu den Umgangsformen. Das sind alles schwierige Umstände gewesen. Aber auch das ändert sich langsam und noch längst nicht überall, aber doch unumkehrbar, wie ich glaube. Und davon profitieren wir dann unter dem Strich alle.
Was muss denn eigentlich so eine herausragende Köchin oder ein Koch können oder tun, um einen dieser begehrten Sterne zu ergattern?
Also der Michelin vergibt genau wie der Gourmillot oder in Deutschland der Gusto, also die großen Restaurantführer, die Auszeichnung für hervorragende Küche. Also er oder sie muss zunächst mal kochen können. Kriterien beim Michelin sind Produktqualität, Handwerk, Originalität der Gerichte. Und gerade bei Michelin darauf legen die Wert Beständigkeit, also eine konstante Leistung über einen gewissen Zeitraum. Das finde ich gerade mit Blick auf die fast 2 Dutzend Neueröffnungen mit einem Stern in Frankreich in diesem Jahr einen interessanten Aspekt.
Jetzt ist ja die Spitzenküche wirklich auch ein hartes Terrain. Da gibt es ja auch immer wieder so schreckliche Geschichten, wie dass sich damals 2003 war das, glaube ich, der Drei-Sterne-Koch Bernard Loiseau das Leben genommen hat, als es hieß, er würde vielleicht seinen 3. Stern verlieren. Viele sind überfordert, weil das so anstrengend ist. Mit was für Problemen hat denn die Spitzenküche auch in unseren Tagen so zu kämpfen? Weil die Leute haben ja auch wahrscheinlich viel weniger Geld, um überhaupt sich so was Teures leisten zu können.
Das ist ein Riesenfeld, das Sie da aufmachen, und es ist sicher von Land zu Land verschieden. Ja, es ist so, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt und dass sicher auch die Preispolitik der Spitzengastronomie in Deutschland, da kann ich das besser beurteilen als in Frankreich, gegenwärtig überdacht wird. Personalmangel ist ein riesiges Thema. Auch in der Spitzengastronomie sind Vorschriften und Bürokratie ein großes Problem. Und wie in jeder Kunstform gibt es Druck und gibt es viel Konkurrenz und die damit verbundenen auch negativen Erscheinungen. Aber das alles im Detail zu besprechen, dazu bedürfte es deutlich mehr Zeit, als wir vermutlich haben.
Jetzt kommt ja Ende nächster Woche dann auch der Michelin für Deutschland raus. Was ist denn bei uns anders? Oder was würden Sie sagen, jetzt so als Kenner der Restaurantszene, was sind so die Hauptunterschiede zwischen der Küche in Frankreich und Deutschland?
Pauschalurteile finde ich immer schwierig und sie werden der Sache natürlich auch nie gerecht. Ich würde unter dem Strich sagen, in der Spitze ist man in Deutschland heute mindestens so gut wie in Frankreich, im Alltag nicht im Ansatz. Da sind wir, fürchte ich, im Vergleich zu Frankreich immer noch Kreisliga. Ja, es ist natürlich so, dass die Gastronomie in Frankreich in den Regionen und auch auf den etwas einfacheren Kategorien deutlich stärker besetzt ist als bei uns immer noch. Ich glaube, dass bei den Franzosen das gute Essen im Alltag viel selbstverständlicher dazugehört und das eine gewachsene kulturelle Vielfalt ist. Da fürchte ich, sind wir in Deutschland noch lange nicht so weit.
Christoph Wirz, vielen Dank für dieses Gespräch. Schönen Abend Ihnen.
Vielen Dank.
Der Krieg Israels gegen die Hamas hat tausende Menschen das Leben gekostet und ein großer Teil des kulturellen Erbes im Gazastreifen ist zerstört worden. Der 1973 geborene Schriftsteller Atef Abu Saif ist seit 2019 Kulturminister der palästinensischen Autonomiebehörde von Präsident Mahmoud Abbas in Ramallah im Westjordanland. Atef Abu Saif ist ein bekannter Kritiker der Hamas und er hat jetzt ein Buch auf Englisch veröffentlicht, eine Art Tagebuch über die ersten Monate des Krieges, die er im Gazastreifen erlebt hat. Martin Gerner hatte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.
Atef Abu Saif, der 51-jährige amtierende Kulturminister der palästinensischen Autonomiebehörde, gilt als Kritiker der Hamas. Die ersten 85 Tage des Krieges hat er in Gaza Stadt erlebt und darüber ein Tagebuch verfasst. Ende November, während der bisher einzigen Feuerpause, ist er gezwungen, mit einem Eselskarren und seinem Sohn vor den Bomben nach Rafah zu flüchten. Dort, wo jetzt Hunderttausende zusammengepfercht unter freiem Himmel aushalten, in Angst vor neuem Beschuss.
Rafah is not a refugee camp. It's a place where people live with no means of life.
Rafah ist kein Flüchtlingslager, sondern ein Ort ohne Schutz. In Flüchtlingslagern der UN gibt es ein Dach über dem Kopf, Wasser und etwas zu essen für die Menschen. In Rafah gibt es nichts von all dem. Der Tod sei allgegenwärtig, schreibt Abu Saif in seinem Gaza-Tagebuch, aber auch der Kampf ums Leben.
In many occasions, my neighbors in the tents, especially in Rafah, they will come to me saying, "Oh, write about us."
Oft kamen Nachbarn in Rafah zu mir, baten mich, ihre Geschichten aufzuschreiben. Sie wollten, dass jemand die Namen ihrer Angehörigen erinnert, bevor sie für immer ausgelöscht sind. Abu Saif ist 1973 in Gaza-Stadt im Flüchtlingslager Jabalia groß geworden. Ein Leben im Krieg. Westliche Leitmedien wie der Spiegel, Le Monde oder The Guardian haben seine Texte gedruckt in den letzten Wochen. Politisch hält er sich zurück, um sich und andere nicht zu gefährden. In Nahost sind Prosa und Politik aber ohnehin zwei Seiten einer Medaille. An den Westen hat er eine klare Botschaft.
Please increase the number of the lorries which are allowed to get inside Gaza from Egypt.
Machen Sie bitte alles möglich, damit mehr Laster mit Hilfslieferungen über Land und über Ägypten den Gazastreifen erreichen.
And it's shame that the international community is such incapable when it comes to the Gaza situation.
Es ist eine Schande, dass die Weltgemeinschaft so unfähig ist, wenn es um unsere Lage geht. Ich höre in den Nachrichten Bitten an Israel, den Blutzoll zu reduzieren, als ob nicht jeder Getötete eine Tragödie wäre. Sein Vater, erzählt Abu Saif, als wir diesen Austausch führen, lebe unverändert im Norden von Gaza, alleine und verängstigt vor die Tür zu gehen. Ich will einfach nur, dass dieser Krieg endet. Ich will meinen Vater wiedersehen, meine Brüder, meine Schwestern.
I want to go back to Gaza, actually. That I might not see Gaza again.
Ich möchte Gaza wiedersehen, aber vielleicht werde ich Gaza nie wiedersehen. Zurzeit laufen Anstrengungen für eine Seebrücke nach Gaza von Zypern aus. Gaza und das Meer, eine tragikomische Geschichte, schreibt er. Zu seinen Lebzeiten habe kein einziges großes Schiff in Gaza angelegt. Dabei sei es historisch einer der ältesten Mittelmeerhäfen.
Gaza is a very old city. It's like a lady.
Gaza ist wie eine alte Dame, die nie jung sein durfte, die immer wieder zerstört wurde und die jedes Mal neu auferstehen musste. Als Kulturminister der palästinensischen Autonomiebehörde erstellt Abu Saif zurzeit mit internationalen Organisationen ein Inventar im Gaza-Krieg zerstörter Bibliotheken, Buchhandlungen, Museumsarchive und darin umgekommener Mitarbeiter. Auch deren Zerstörung kann nämlich nach dem Völkerrecht sanktionierbar sein. Man hat Gaza zurück an den Anfang der Geschichte versetzt, auf den allerletzten Platz. Historische und archäologische Archive, die Theater, die Museen und die Kinolandschaft, alles liegt in Trümmern. Trotzdem mag er die Hoffnung nicht aufgeben.
But what about tomorrow in Gaza? We need to water the tree of Gaza's life with hope. And hope cannot be materialized if we don't believe in it.
Was wird morgen sein? Wir müssen den Baum des Lebens mit Hoffnung wässern. Ohne den Glauben daran wird nichts entstehen. Anders als die Massen, als die Jugend in Gaza und im Westjordanland, hat er bessere Zeiten gesehen. Heute erscheinen sie fast wie eine Utopie. Ich erinnere mich, wie die Menschen in Gaza auf die Straßen liefen, als Arafat mit dem Oslo-Abkommen zurückkam. Kurz darauf wurde Yitzhak Rabin ermordet und alles zerfiel in Stücke. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dem Frieden wieder eine Chance zu geben.
Sagte Atef Abu Saif, Kulturminister der palästinensischen Autonomiebehörde. Und unser Kollege Martin Germer hat mit ihm gesprochen. Und Abu Saifs aktuelles Buch ist auf Englisch beim Verlag Comma Press erschienen. Auch der Dokumentarfilm No Other Land setzt sich mit der Situation der Palästinenser im Westjordanland auseinander, mit der Gewalt, die sie erleben und ihrer Vertreibung durch radikale jüdische Siedler. Auf der Berlinale hat die Preisverleihung als bester Dokumentarfilm für einen Skandal und für heftige Debatten gesorgt, unter anderem, weil einer der Regisseure der Palästinenser, Basil Atra, gefordert hatte, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel liefern soll, und ein anderer, der Israeli Yuval Abraham, von Apartheid sprach in Bezug auf die besetzten Gebiete. Was aber sagen die Menschen, um die es geht in diesem Film? Jan-Christoph Kitzler war bei der Filmvorführung von No Other Land im Westjordanland dabei.
So viel ist selten los im Hof der Schule von Atwani, einem Dorf in den Hügeln südlich von Hebron im besetzten Westjordanland. Hunderte Stühle stehen hier. Die Stimmung ist fast ein wenig ausgelassen, dabei ist der Film, der hier gezeigt wird, kein fröhlicher. Rechts hinten sitzt eine Frau, die stolz ist auf diesen Film, denn sie kommt selbst darin vor. Es ist wichtig, dass die Welt diesen Film sieht. Es gibt Menschen, die nichts über das Leid der Palästinenser wissen, die nicht von Massa Fayatta hören. Es ist wichtig, dass die Welt diesen Film sieht und Massa Fayatta und die Verbrechen der Besatzung kennt, die jeden Tag passieren. Dieser Film fasst viele Dinge zusammen, die die Welt sehen muss. Die Mehrheit der Nationen der Welt sagt, dass Palästinenser Terroristen sind. Aber dieser Film zeigt, wie Palästinenser leben, von ihrer Kindheit bis sie alt werden. Sie ist die Mutter von Basil Atra, einem der Regisseure. Der Film handelt von dieser Gegend, die Massa Fayatta genannt wird. Schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Staat Israel einen Teil des Gebiets, in dem 12 Ortschaften liegen, zu einem militärischen Übungsgelände erklärt. Seitdem werden palästinensische Familien vertrieben, seit 2022 sogar mit Bestätigung des Obersten Gerichtshofs von Israel. Davon handelt dieser Film. Zwei Palästinenser und zwei Israelis haben ihn gemacht. Einer davon ist Basil Atra. Er sagt, der Abend sei sehr wichtig für seine Leute, für seine Gemeinschaft, seine Familie und die Aktivisten, die all die Jahre da waren. Alle hätten danach gefragt, den Film zu sehen.
And everybody have been asking to see this movie.
Der Film No Other Land hat gerade auf der Berlinale den Preis für den besten Dokumentarfilm gewonnen. Die Preisverleihung haben manche für einen Skandal gehalten, denn Basil Atra hatte angesichts des Kriegs im Gazastreifen die deutschen Waffenlieferungen an Israel kritisiert. Und sein Co-Regisseur, der Israeli Yuval Avraham, hatte mit Blick auf die israelische Besatzung von Apartheid gesprochen. An diesem Abend ist auch er in Massa Fayatta.
This film is showing the expulsion of Massa Fayatta.
Dieser Film zeigt die Räumung von Massa Fayatta. Die Menschen, die heute Abend hier sind, wissen es am besten, denn sie wurden unter der Besatzung von ihren Häusern vertrieben. Wir haben den Film gemacht, um eine Wirkung zu haben, aber die größte Wirkung ist die Stärke dieser Leute, die trotz des Drucks durch das Militär, durch die Siedler auf ihrem Land bleiben, Familien großziehen und ihr Leben leben. Und dann geht es los. Zu sehen sind die Brutalität der Besatzung, die Gewalt der Siedler, Vertreibung und Zerstörung. Auch Mohammed Rabai, der Gemeindevorsitzende, findet es gut, dass der Film hier gezeigt wird, wo er handelt. Der Film wurde hier vor Ort gedreht. Das ist auch eine Nachricht an die Welt. Wir sind keine Terroristen, wir sind ein schutzloses Volk. Wir sind ein Volk, das Frieden will. Wir sind ein Volk, das Freiheit will, das in Würde leben will. Wir sind ein Volk, das nicht nach Gewalt strebt. Wir sind ein Volk, das nur das Geringste im Leben will, nämlich auf unserem Land leben. Am Ende ist auch Basil Adras Mutter froh über den Film, auch wenn sie weiß, dass der Kampf der Menschen hier in Massa Fayatta weitergeht. Diese Nacht ist wichtig. Der Film war fast 96 Minuten lang, aber er fasst das Leben der Menschen in Massa Fayatta zusammen. Die Zerstörung, die Siedlerüberfälle und die Übergriffe der Armee und Polizei. Ich werde das, was mir passiert ist, nicht vergessen. Die Gewalt, die mir widerfahren ist. Es waren 96 schwere Minuten für mich, aber ich lebe das jeden Tag durch. Ich erinnere mich, wie ich meine Kinder inmitten der Überfälle großgezogen habe, wie ich Basil großgezogen habe. Er hatte keine Kindheit wie andere Kinder auf der Welt, aber Gott sei Dank, ich bin froh über diesen Film. Und am Ende sind sie alle stolz, dass der Film von hier kommt, dass er wichtige Preise gewinnt und dass sich die Welt ein Bild machen kann von der Lage der Menschen in Massa Fayatta.
Jan-Christoph Kitzler war im Westjordanland dabei bei der Filmvorführung von No Other Land.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Bettina Ritter.
An einer Hauswand in London soll ein neues Kunstwerk von Banksy aufgetaucht sein. Es wurde hinter einem zurückgeschnittenen kahlen Baum auf ein Gebäude aufgetragen. In grüner Farbe, die an Laub und eine Baumkrone erinnert. Seitlich zeigt das Bild das Schablonengraffiti einer Person, die einen Druckschlauch hält. Die BBC zitiert den Journalisten James Peake, der eine Radioserie über Banksy produziert hat. Für ihn trägt das Werk im Norden Londons eine eindeutige Handschrift. Auch die Botschaft ist für ihn klar. Die Natur habe zu kämpfen und es liege an uns, ihr zu helfen. Bestätigt hat Banksy die Urheberschaft noch nicht. In der Regel erfolgt das über die Website und in den sozialen Medien, teilweise aber erst mit Verzögerung. Der inhaftierte iranische Rapper Toomuch Salehi ist von weiteren Vorwürfen freigesprochen worden. Das berichten eine Menschenrechtsorganisation und der Anwalt des Musikers. Salehi wurde Anfang Januar bereits zu einer einjährigen Haftstrafe und 2 Jahren Umerziehungskursen verurteilt. Die Begründung lautete damals Propaganda gegen den Staat. Zusätzlich wurden dann die Vorwürfe Verbreitung falscher Informationen und Anstiftung zur Gewalt erhoben, nachdem der Rapper in einem Video über Folter im Gefängnis berichtet hatte. Dieses Verfahren in der Stadt Isfahan endete nun mit einem Freispruch. Das Netzwerk deutschsprachiger Literaturhäuser möchte die Begegnung mit dem Publikum fördern und lebendige Orte für das kulturelle Leben schaffen. In diesem Sinne verleiht das Netzwerk auf der Leipziger Buchmesse alljährlich einen Preis. Er geht diesmal an den Lyrik-, Prosa- und Theaterautor Fiston Moisin Mougila. Bei seinen Bühnenauftritten lebe er seine Texte. Er schreie, rufe, lamentiere, flüstere oder singe, begründet die Jury ihre Wahl. Der gebürtige Kongolese unterrichtet auch Literaturen afrikanischer Länder an der Universität Graz in Österreich. Schon für seinen 2016 erschienenen Debütroman Tram 83 bekam er zahlreiche Ehrungen. Zum Netzwerk deutschsprachiger Literaturhäuser gehören 15 Mitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr gemeinsamer Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Die britische Münzanstalt widmet Raumschiffen der Star-Wars-Filme eine Sammelserie. Als erstes hat die Royal Mint daraus eine 50-Pence-Münze mit dem Millennium-Falken vorgestellt. Das Geldstück zeigt eine Silhouette des Raumschiffs und das Sternenvogelsymbol der Rebellenallianz. Es kommt zum Vorschein, wenn es im Licht gekippt wird. Auf weiteren Münzen, die dieses Jahr erscheinen, ist unter anderem ein X-Wing-Fighter abgebildet und der Todesstern 2, eine riesige Raumstation.
Mehr als ein halbes Jahrhundert hat John Neumeier den Tanz in Hamburg geprägt. Das ist für seinen Nachfolger Demis Volpi auf jeden Fall eine Herausforderung. Heute hat der Choreograf vorgestellt, was er für seine erste Spielzeit 2024-25 plant und dabei schon mal alle Neumeier-Fans beruhigt, denn einen harten Bruch, den plant er nicht. Was stattdessen ansteht, darüber möchte ich mit unserer Ballettkritikerin Elisabeth Nehring sprechen. Ist das denn eine gute Idee, sich nach so einer langen Zeit des Vorgängers quasi eher so langsam reinzuschleichen?
Ja, das denke ich schon. Dieser, ich sag's mal, sanfte Übergang bringt ja auch einige neue Akzente mit sich, zumindest für Hamburg. Demis Volpi hat heute selbst gesagt, so ein Wechsel nach so einer langen Zeit bedeutet eine große Anpassung für alle Beteiligten. Und Sie haben es gesagt, John Neumeier war immerhin ein halbes Jahrhundert Intendant des Hamburg-Balletts. Also er war derjenige, der den Stil, die Ästhetik über die Jahrzehnte wirklich geprägt hat. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein weiteres Beispiel in Deutschland geben würde. Insofern ist dieser Wechsel auch ein Pilotprojekt. Und da finde ich Feinfühligkeit und einen längeren Atem und auch eine Großzügigkeit angemessen, auch mit dem Werk des Vorgängers. Denn es bleiben viele Produktionen auf dem Spielplan von John Neumeier und es wird auch eine Wiederaufnahme geben, den Tod in Venedig, den Neumeier 2003 choreografiert hat und auch Errungenschaften wie die Hamburger Balletttage oder die Ballettwerkstätten bleiben erhalten.
Also wenn er sich da so feinfühlig gibt, dann wirkt das ja auch ganz sympathisch.
Auf jeden Fall. Demis Volpi hat heute gesagt, uns ist es wichtig, dem Neuen Zeit zu geben, sich zu entwickeln mit allen gemeinsam, damit sich das Neue auch vertraut und zugehörig fühlt. Und ich finde, das passt ganz grundsätzlich sehr gut zu der Art und Weise, wie dieser Übergang bisher überhaupt vonstatten gegangen ist, nämlich mit dem Segen aller Beteiligten. Also nicht nur der Stadt und dem Kultursenator, sondern vor allem dem Vorgänger. Und wenn man sich die Intendantenwechsel der letzten Jahre und Jahrzehnte so ansieht, nicht nur im Ballett, aber auch dort, ist dieser Konsens und dieser einvernehmliche Wechsel nicht immer selbstverständlich. Ich sage nur, Christian Spuck, der seinerzeit Heinz Spörli in Zürich beerbte, durfte bis zum letzten Tag Spörlis nicht ins Haus, weil er einfach nicht antreten sollte. Und das ist hier eben ganz anders. Und das merkt man dem Programm der ersten Spielzeit auch an.
Jetzt bin ich neugierig. Wie hat er es denn gestaltet, den Übergang in seine erste Spielzeit?
Es wird neben dem Repertoire und der Wiederaufnahme eben auch unter anderem choreografische Handschriften geben, die bislang beim Hamburg Ballett so in der Kombination noch nicht zu sehen waren, die aber schon zum Standardrepertoire der Tanzgeschichte gehören. Den Auftakt im September macht ein vierteiliger Abend mit kurzen Stücken von Pina Bausch. Das finde ich interessant. Ein sehr frühes Stück Adagio wird einstudiert von Joanne Endicott, einer Pina Bausch-Tänzerin der ersten Stunde. Sie war heute auch bei der Pressekonferenz. Dann ein guter alter Bekannter, Hans von Mahnen, ist dabei, ein Stück von Volpi selbst und eine kurze Arbeit von Justin Peck, dem Hauschoreografen des New York City Balletts, der eher so in der Tradition von Mess Cunningham steht. Also dieser Abend wird ganz unterschiedliche Stile und choreografische Handschriften aus verschiedenen Zeiten vereinen, was sicherlich auch für die Tänzerinnen und Tänzer des Ballett Hamburg eine Herausforderung wird. Die meisten bleiben ja, einige gehen und Volpi bringt auch einige aus Düsseldorf mit.
Und wird es denn auch ganz neue Choreografinnen oder Choreografen am Ballett Hamburg geben?
Ja, einen neuen Namen wird es geben, neu zumindest für diese und ich würde auch mal sagen, viele andere Ballettkompanien. Demis Volpi hat die kanadische Choreografin Asia Barton gebeten, für einen Doppelabend eine Kreation beizusteuern. Und das eigentlich Aufregende daran ist, dass den zweiten Teil, der kommt von William Forsythe, der steuert für diesen Abend das Bar Project aus einer Reihe der Blackworks bei. Dieses Stück ist während der Corona-Zeit entstanden. Forsythe hat es quasi auf dem Sofa choreografiert. Es ist eine grandiose Arbeit, also da kann sich Hamburg wirklich freuen. In Klammern gesprochen, mit der Einladung an Forsythe hat das Berliner Staatsballett ja gerade einen riesigen Erfolg gefeiert. Da gibt es jetzt einen ganzen Forsythe-Abend mit drei seiner Stücke. Demis Volpi macht es in Hamburg ein bisschen anders. Er kombiniert den Forsythe eben mit der Choreografin Asia Barton. Da bin ich gespannt. Sie ist bereits eine erfahrene Bühnenkünstlerin, keine Frage. Volpi schätzt sie sehr und traut ihr diese Kombination auch offensichtlich zu. Und Asia Barton wird selber manchmal mit Forsythe verglichen, was ich nicht teile, muss ich sagen. Sie hat einen sehr beeindruckenden eklektizistischen Bewegungsstil, der aber an die Komplexität eines Forsythes aus meiner Sicht nicht heranreicht. Umso gespannter bin ich, wie beides dann doch zusammengeht.
Und wird man denn auch den neuen Chef selbst als Choreografen erleben? Also wird Demis Volpi auch selbst eine Kreation fürs Hamburg Ballett machen?
Ja, am Ende der ersten Spielzeit, also im Juli des nächsten Jahres, zeigt Demis Volpi sein erstes abendfüllendes Ballett, Demian, nach dem Roman von Hermann Hesse. Das ist ein literarisches Werk, das wirklich total selten für das Ballett adaptiert wird. Und Volpi selber ist ja auch ein Erzähler im Tanz, genau wie Neumeier, muss man sagen, nur eben dann doch ganz anders. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass das die größte Veränderung für das Hamburger Ballettpublikum wird, weil es eben erzählerisch bleibt, aber eben nicht abstrakt und experimentell wird, aber eben in der Handschrift und Zugangsweise sich dann doch sehr unterscheidet.
Aber Sie klingen eigentlich so ganz angetan. Ist es für Sie ein vielversprechendes Programm für diese erste Spielzeit?
Ja, also natürlich, das Rad wird nicht neu erfunden, das auf keinen Fall. Aber man merkt insgesamt, dass da jemand kommt, der sich viele Gedanken gemacht hat, der weiß, was er tut und welche verschiedenen Zutaten so einer ersten Spielzeit zuträglich sind. Und ich sage das extra, weil auch das nicht selbstverständlich ist. Und Volpi hat mit dem Beerben großer Vorgänger ja auch schon Erfahrung. Er hat 2020 das Ballett am Rhein übernommen von Martin Schläpfer und dort den Übergang auch gut hinbekommen. Und all das, obwohl er ja auch heute noch nicht einmal 40 ist. Also ich glaube, Hamburg kann gespannt und auch positiv gestimmt sein.
Elisabeth Nehring, vielen Dank für diesen Ausblick auf die erste Spielzeit von Demis Volpi, der ja ab der kommenden Saison das Hamburg Ballett von John Neumeier übernimmt. Franz Kafka scheint gerade allgegenwärtig. Zahlreiche Bücher und Ausstellungen würdigen den Schriftsteller in seinem 100. Todesjahr. Im Kino erzählt der Film die Herrlichkeit des Lebens von Kafkas letztem Lebensjahr. Und in dieser Woche wird er nun auch noch zum Serienhelden. Daniel Kehlmann und David Schalko haben sie gemacht. Und auch vor der Kamera ist Kafka prominent besetzt. Genau wie die andere Serie, die Simone Schlosser Ihnen vorstellt, sexuell verfügbar nach dem Sachbuch von Caroline Rosales. Aber erstmal zurück zu Kafka.
Ein wenig war man ihm schon überdrüssig. Im Radio, im Kino und in den Feuilletons sowieso. Überall wimmelt es in diesem Kafka-Jahr von Franz Kafka. Jetzt also auch noch eine Fernsehserie. Da musste man eigentlich das Schlimmste befürchten, wie so oft bei diesen historischen TV-Events. Doch die Serie Kafka ist anders. Vom ersten Moment an spürt man, dass hier zwei am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen und die offenbar auch genau die Freiheit und das Budget bekommen haben, um ihre Vision auch tatsächlich umzusetzen. Ihr Kafka ist ein umtriebiger Nerd, gespielt von Joel Bassmann, der Turnübungen macht und jeden Bissen 40 Mal kaut, der von Selbstzweifeln geplagt wird und sich mit Smalltalk quält und der aber auch ein brillanter Schriftsteller ist.
Weil ich nicht schlafen konnte, habe ich an unserem Roman geschrieben.
Franz, großartig.
Nein, sehr schlecht.
Es ging nicht gut?
Leider gar nicht.
Was diese von anderen Kafka-Visionen unterscheidet, etwa von dem Melodram Die Herrlichkeit des Lebens, das gerade in den Kinos läuft, die Serie weiß einerseits ganz genau, mit wem sie es zu tun hat. Immerhin ist sie zusammen mit Deutschlands führendem Kafka-Experten Rainer Stach entstanden. Gleichzeitig nimmt sie ihre Hauptfigur aber nie zu ernst, sondern bewahrt sich bis zum Ende und seinem zweifellos qualvollen Tod eine gewisse ironische Distanz. Wie man sie eben kennt, von David Schalko, Daniel Kehlmann und Franz Kafka.
Und Sie rufen jetzt vielleicht, nein, das war nicht so, das kann so nicht abgelaufen sein, das ist ja wie aus einem... Aber denken Sie nach, wenn Sie jetzt sagen, das ist wie aus einem Kafka-Roman, dann kann ich nur antworten, denken Sie bitte kurz nach, warum.
In 6 Folgen und mit jeder Menge prominenten Gastauftritten erzählt die Serie von Kafkas Leben und Werk und den Menschen darin. Von seinem besten Freund Max Brod, der Kafkas Texte gegen dessen Willen aufbewahrt und weitergegeben hat, seinem riesenhaften Vater, gespielt von Nikolas Ovtcharek, der in so vielen seiner Werke auftaucht, und Kafkas diversen Geliebten und Verlobten, mit denen er es nie besonders lang ausgehalten hat. Das Ergebnis ist allerbeste Serienunterhaltung, kurzweilig, informativ und mit einem gekonnten Zugang zu seinen Texten. Ob sich alles genauso zugetragen hat? Wer kann das schon sagen? Aber etwas Besseres wird man in diesem Kafka-Jahr wohl kaum über Kafka sehen.
Hey. Das ist doch Carolina Rosales, oder?
Hey, nicht so glotzen. Nicht so glotzen. Nicht glotzen.
Auch in dieser Serie geht es um eine bekannte Autorin. Sexuell verfügbar nach dem Sachbuch von Carolina Rosales. Die ist allerdings nicht selbst die Hauptfigur, sondern ihr alter Ego Micky Walter, gespielt von Laura Tonke. Micky ist ein Postergirl weiblicher Selbstermächtigung. Zumindest auf den ersten Blick, aber dazu später. Micky ist Bestseller-Autorin und Mutter von 2 Kindern. Sie hat ihren Ehemann verlassen und lebt nun in einer offenen Beziehung mit einem Tanga-tragenden Loverboy. Und sie hat Sex mit fremden Männern. Von denen sie einer allerdings beschuldigt, sie mit ihrem Strap-on oder Umschnallpenis vergewaltigt zu haben. Alles natürlich komplett erfunden. Zum Prozess kommt es trotzdem.
Sie sagen, Sie hatten spontanen, einvernehmlichen Sex mit meinem Mandanten. Aber wie erklären Sie sich dann, dass Sie den Strap-on vorsätzlich zu dem Date mitgebracht haben? Also
lassen Sie Ihren Penis manchmal zu Hause liegen?
Zugegeben, die Serie hat viel Tempo und Witz und für eine deutsche Produktion auch einen extrem guten Look mit dieser chaotischen Wohnung, den rosafarbenen Overalls und Gastauftritten von Lilo Wanders bis Ines Agnoli. Aber ist sie wirklich feministisch? In manchen Szenen gelingt es ganz gut, dieses Experiment Geschlechtertausch. Etwa, wenn das vermeintliche Opfer bei der Polizei sitzt und seine Aussage machen muss.
Also, Herr von Modersohn, in der betreffenden Nacht, was hatten Sie denn da?
Bitte?
Na, Ihre Kleidung, war sie gedeckt oder eher ein bisschen aufreizend?
Gleichzeitig sind solche Szenen das Problem dieser Serie. Denn in Wahrheit sind sie alles andere als feministisch. Und Mickys Verhalten nicht empowernd, sondern schlicht toxisch. Schließlich wird hier Vergewaltigung auf eine Weise verharmlost, die weder Frauen noch Männern weiterhilft, die ja durchaus Opfer sexueller Gewalt werden können, denen man dann aber noch seltener glaubt. Insofern hat die Serie also mindestens einen schalen Beigeschmack. Denn am Ende fällt ihr zum Thema Feminismus nicht mehr ein als eine Art Strap-on-Matriarchat, in dem sich Frauen genauso rücksichtslos verhalten wie die Männer. Andererseits passt sie damit ganz gut zu dem, was der Guardian diese Woche übers Kino schrieb, in dem aktuell jeder Film als feministisch gefeiert wird, der auch nur annähernd eine weibliche Hauptrolle hat. Die Bezeichnung sei längst kein Gütesiegel mehr, heißt es dort, sondern nur noch ein Subgenre auf Netflix.
Simone Schlosser über zwei neue deutsche Serien, sexuell verfügbar und Kafka zu sehen in der ARD-Mediathek Kafka ab diesem Mittwoch. Und was ansonsten im Kulturleben noch los ist, das hat sich Tobias Wenzel schon in den Feuilletons von morgen angeschaut.
Wütende Suadas sind in den Feuilletons vom Dienstag so wirkmächtig, dass man als Leser selbst die schimpfen hört, die gar nicht zitiert werden. Den Sozialdemokraten ist kein Argument zu billig, um Zurückhaltung bei der Unterstützung gegen Putin zu üben, kommt Jürgen Kaube langsam aber sicher in der Frankfurter Allgemeinen in Fahrt, um sich dann, beim SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich angelangt, vollends in Rage zu schreiben. Er spricht vom Einfrieren des Krieges, das zu erstreben sei, ohne ein Wort auf den Verbrecher Putin und seine Bereitschaft, etwas einzufrieren, zu verwenden. Ihm steigt der pazifistische Ekel oder jedenfalls die gespielte Empörung ins Gesicht, wenn er überhaupt von Waffen sprechen muss. So als ob Krieg ein sachfremder, unmoralischer Gesichtspunkt in der Auseinandersetzung mit mafiosen Diktatoren wäre. Diese Art von Friedfertigkeit sei eine Form von Feigheit und Mützenich für ihn nun eine verächtliche Figur der deutschen Politik, schreibt der eigentlich besonnen erscheinende Kaube wutschnaubend weiter in der FAZ. Die Sozialdemokraten sollten sich überlegen, wie viel Feigheit sie als Rationalität tarnen können. Wer da auf der Suche nach leiseren Tönen das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung aufschlägt, wird gleich im ersten Satz der ersten Seite enttäuscht. Wirklich keiner Verschwörung ist man auf der Spur, wenn man zum Beispiel behauptet, der Fußballtrikotmarkt sei die einzig wirklich interessante Branche für all jene, denen im Kokainhandel die ethischen Einschränkungen zu hoch und die Gewinnmargen zu niedrig sind, schreibt Nele Polacek in ihrer unterhaltsamen Wut-Suada über die überteuerten, umweltschädlichen Polyester-Trikots im Allgemeinen und das neue Pinke der deutschen Nationalmannschaft im Besonderen. Das findet sie abgrundtief hässlich. Selbst die Herstellung eines hässlichen Trikots stützt nur den Rasenballsport-industriellen Komplex. Ist es doch ausschließlich die Existenz des hässlichen Trikots, die überhaupt die bislang unbelegte Existenz des schönen Trikots impliziert, schreibt Polacek. Tatsächlich ist es angeblich der größte Trick der Trikothersteller, alle paar Jahre eine Geschmacksverirrungskommission mit einem Design zu beauftragen, damit der Trikotkäufer nicht etwa auf die Idee kommt, Trikots ästhetisch mit anderen Kleidungsstücken zu vergleichen, Band-T-Shirts, Norweger-Pullovern, Feinripp-Unterhemden, sondern immer nur mit noch viel hässlicheren Trikots. Das Feuilleton der Taz erscheint nur auf den ersten Blick frei von Wutergüssen. Der US-Bundesstaat Texas hat nun die größte Porno-Plattform Pornhub gesperrt, berichtet Mohammed Amjahid. Und dann meint man, die gar nicht zitierten Stimmen der Texaner zu hören, die erbost sind, weil sie nun zu Büchern greifen oder gar Mitmenschen kennenlernen müssen, um zum Höhepunkt zu kommen. Denn 98% der Männer und bis zu 60% der Frauen in den USA schauen regelmäßig Pornos. Statistisch gesehen also auch die texanischen Politiker, die das Verbot durchgesetzt haben. Anders gesagt, schreibt Amjahid, auch Konservative holen sich bei Videos mit Titeln wie »Quick Blowjob in the Office« oder »MILF Spanking Him Real Good« einen herunter. Wer jeglicher Wutrede entkommen will, kann sich ja einfach allein und ohne Medien in einen Privatluftschutzkeller einschließen, sofern er einen hat. Für alle anderen bleibt nur das Gemeinschaftserlebnis. Bildungsministerin Stark-Watzinger will, dass unsere Schüler auf den Ernst- und Kriegsfall vorbereitet werden, mit regelmäßigen Besuchen von Luftschutzkellern, schreibt Heinz Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Die Frage ist natürlich, ob junge Menschen, die bereits die Angriffe von Schultoiletten auf ihre Gesundheit überlebt haben, noch auf andere Ernstfälle vorbereitet werden müssen.
Das war Tobias Wenzel mit dem Blick in die Feuilletons und eine gute Nacht wünscht Ihnen Andrea Gerg.